MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und da heißt es immer zuerst Name.
Henrike Naumann.
Henrike Naumann ist bei uns, genau. Geburtstag.
27.11.1984.
84, also kein reines Wendekind, schon gar kein Nachwendekind.
Naja, so Transformationskind, also gerade noch die DDR mitbekommen, den DDR-Impfausweis und dann als Kind eigentlich so fast nicht wahrnehmbar die Wende, der Mauerfall und dann die intensivsten Erinnerungen dann eigentlich in der Zeit, wo sich DDR und BRD ästhetisch getroffen haben.
Ah, und das spielt natürlich eine Rolle bei der Kunst, da kommen wir gleich drauf, weil der Geburtsort ist?
Zwickau.
Profession?
Bildende Künstlerin.
Was treibt sie an?
Die Welt, also eigentlich die Welt zu sehen, die Welt zu verstehen und auch durch das Kennenlernen der Welt immer wieder die Dinge in einer neuen Perspektive, unter einem neuen Blickwinkel auch zu verstehen und aus dem, wo ich so bin, so rauszukommen und eigentlich, naja, so ein bisschen mir aus einer anderen Perspektive immer wieder dabei zuzugucken, was ich erlebt habe, wie ich das verarbeitet habe und ja, also eigentlich die Komplexität der Welt.
Sich selbst zugucken. Eine der größten Aufgaben im Leben, meiner Meinung nach. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Da, wo meine Möbel stehen. Also das betrifft mein Zuhause, aber auch mein Studio und auch meine Installationen. Das heißt, wenn ich irgendwo eine meiner großen Möbelinstallationen aufbaue, dann merke ich schon in dem Moment, wo das erste Sofa da steht, dass ich dann, wo auch immer das ist, sofort so einen Zugang habe und merke, okay, hier arbeite ich jetzt, hier breite ich mich jetzt aus und hier ist jetzt irgendwie so ein Teil von mir in einem völlig anderen Ort, in einem Museum, in einer Fabrik. Und darüber fange ich dann an, Räume zu schaffen, um dann Leute in dieses temporäre Zuhause einzuladen. Ja.
Welche Musik hat jüngst berührt?
Agatha Christie, eine Band aus dem Sverdlovsk Rock Club, also aus der Spätsowjet-Musikszene in Jekaterinburg im Ural, weil die Szene war so total dark und industrial. Und als ich da jetzt war für mein letztes Projekt, hat meine Assistentin mich sehr mit dieser Szene zusammengebracht und ich habe viel von der Musik gehört und dadurch eigentlich über die Musik so einen extrem persönlichen Zugang zur späten Sowjetzeit im Ural bekommen.
Ja. Ja, kann man das finden hier, falls sich jetzt jemand interessiert, die Musik?
Also Agatha Christie kann man suchen, wird ein bisschen anders geschrieben mit K und ohne H und dann gibt es auch online so die Musikvideos und alles und ja, und ich habe auch hier in Deutschland tatsächlich eine Kassette auf eBay gefunden, die
super.
In Deutschland produziert wurde. Die habe ich jetzt aber, ich glaube, da gab es nur eine.
Die eine. Naja, für den einen Kassettenrekorder, den es noch gibt.
Ja, ja.
Okay, welches Buch hat zuletzt bewegt?
Tatsächlich das Buch Wir von Jewgeni Samjatin und das war auch ja so ein bisschen eine Aufgabe der Kuratorinnen der Uralbiennale, wo ich jetzt zuletzt war, weil dieses Buch sich so als roter Faden durch das ganze Konzept gezogen hat und da habe ich das natürlich gelesen und diese ja eigentlich so dystopische Zukunftsroman, wo es so um eine postrevolutionäre Zeit geht und das hat mich sehr beschäftigt. Es war auch die Vorlage für 1984, ein Buch, das ja jetzt auch wieder sehr diskutiert wird in verschiedenen Systemen. Und ich glaube, was so Spaß macht, so ein Buch zu lesen und dabei was zu entdecken. Und jetzt für mich war das erste Mal in Russland selber zu sein und mich anhand dieses Romans irgendwie ja durch dieses Land zu bewegen und das so ein bisschen das erste Mal zu sehen und zu verstehen, obwohl verstehen vielleicht noch nicht, aber sehen.
Jewgeni Samjatin, der eigentliche Orwell sozusagen.
Genau.
Wie beginnt der Tag?
Mit Kaffee und ja, auch tatsächlich Kaffee im Bett. Und dann geht's los. Also dann läuft der Motor an und dann, ja, im besten Fall denke ich dann bis abends gar nicht mehr drüber nach, was ich jetzt eigentlich mache, sondern es ergibt sich so. Und da bin ich eigentlich ganz froh, weil ich es jetzt mit meinem Beruf tatsächlich geschafft habe, mir so ein Setup zu machen, wo ich morgens einen Kaffee trinke und dann einfach so die ganze Zeit Sachen machen kann, ja. die mir wichtig sind, die mir Spaß machen, bis ich dann irgendwann umkippe und einschlafe.
Leben im Flow, Koffein gepowert, so lange wie es dauert.
Auf jeden Fall.
Einverstanden, hier im Studio duftet es auch schon. Willkommen, Henrike Naumann.
Vielen Dank.
Ein russischer Autor, Jewgeni Samjatin, wurde gerade zuletzt gelesen. Wir haben es gehört und das ist kein Zufall. Henrike Naumann zu Gast bei MDR Kultur, gerade mit zwei Ausstellungen parallel in Russland und in der Ukraine vertreten. Und in Berlin im Kunsthaus Dahlem, da läuft auch noch parallel was, einstürzende Reichsbauten, lautet da der Titel. Sie kommen zu uns jetzt ganz frisch nach der Reise in diese Uralregion, wurden eingeladen, da in Jekaterinburg ihre Kunst zu zeigen, bei der Ural Industrial Biennale, sagt man so. Mhm. Was zeigen Sie denn da?
Also ich zeige da zum einen eine bestehende Arbeit, weil ein Konzept der Kuratorinnen war, die Künstler, die eingeladen sind, nicht nur eine Arbeit zeigen zu lassen, sondern mehrere an verschiedenen Orten in der Stadt, um so auch einen Zusammenhang zwischen den Orten herzustellen und die Arbeiten besser kennenzulernen. Und jetzt habe ich das also wirklich große Glück, eine Arbeit zeigen zu können im Heimatmuseum und Archäologiemuseum für den Ural. So ein Museum im ehemaligen Tschechisten-Stadtteil, in so einem konstruktivistischen Architekturdenkmal und inmitten der archäologischen Aufarbeitung der Uralregion habe ich meine Möbel platziert. Also inmitten von Fell-Tippis und so Dioramen mit so bäuerlichem Leben habe ich meine Plateauschuhe so reingestellt. Und das war total der tolle Prozess, weil ich schon gemerkt habe, am Anfang waren die Museumsmitarbeiterinnen nicht so begeistert, weil dieses tolle Museum so super gepflegt und alles hat so seinen Zettel. Und dann komme ich da rein mit meinen komischen Nachwendeobjekten und dann haben die sich aber auf das Experiment eingelassen. Und jetzt ist da eigentlich wie so eine gemeinsame große Installation entstanden. Und inmitten dieser archäologischen Ausstellung läuft auch mein Film, der Teil der Arbeit ist, die Monotonie des Yeah, Yeah, Yeah. Und in der Arbeit geht es um die verschiedenen Zugriffe auf die Urgesellschaft, also sowohl im Sozialismus, also da habe ich so Lehrmaterial aus der DDR, wo die Entstehung des Menschen durch Arbeit erzählt wird. Also in dem Moment, in dem der Höhlenmensch das erste Mal ein Werkzeug gebaut hat, hat er angefangen als Mensch zu existieren, weil er arbeiten kann. Und dem gegenübergestellt habe ich ein kapitalistisches Steinzeitbild mit der Familie Feuerstein, wo die Steinzeit eigentlich als was beschrieben wird, was schon immer eine Konsumgesellschaft war und eine kapitalistische und wo aber der ganze Lebensstandard nur dadurch gehalten werden konnte, dass die ganze körperliche Arbeit von den Dinosauriern verrichtet wird. Also auch so ein, eigentlich so ein koloniales Selbstbild. Und
so eine Versklavung fast schon. Ja.
Genau, Aha. Genau. Und diese Videoarbeit ist da jetzt mit russischen Untertiteln in diesem archäologischen Museum. Und das, ja, also das macht mich sehr, sehr froh, weil so finde ich meine Arbeit eigentlich so am stärksten, wenn die wirklich genau reingeht, auch in einen Ort, der von den Menschen total genutzt und besucht wird und dann aber da so eine zusätzliche Ebene mit reinbringt und auch dafür sorgt, dass man dann die Sachen, die da immer stehen, irgendwie so neu anguckt.
Ja. Das ist sehr interessant, weil das so ein ganz anderer Kontext ist für die Arbeit, die Sie machen. Ich habe vorhin schon so ein bisschen erzählt, dass Sie Möbel sprechen lassen über verborgene oder mehr oder weniger offensichtliche ideologische Grundtendenzen. Das kann eine Billigschrankwand sein oder irgendwie so eine Sitzecke vom Roller oder so, die Sie dann ausstellen und mit denen Sie auf eine Spurensuche gehen. Und wenn Sie da jetzt in Jekaterinburg die Sachen gezeigt haben, dann sind die ja ihres Kontextes, wie wir ihn hier in Deutschland haben, beraubt.
Ja, und das war total spannend, weil die Leute standen dann vor diesen Möbeln und waren so, wo kommt das jetzt her? Und so sind diese Möbel in Deutschland und was hat das zu bedeuten? Und die Möbel, die ich da in diesem Museum zeige, das ist ein Schuhladen aus Brandenburg aus den 90ern, den ich über Kleinanzeigen so bekommen habe und dann daraus eine Installation gebaut habe. Und das ist natürlich total spannend, weil das total viele Fragen auch für das Publikum in Russland aufwirkt. So, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt die Ästhetik der DDR? Ist das die Ästhetik des Westens? Dann natürlich auch, was habe ich für eine Sprecherrolle? Weil hier in Deutschland sage ich immer, ja, ich bin aus dem Osten, aber in Russland bin ich aus dem Westen. Mhm. Das heißt so, aus welcher Perspektive spreche ich denn jetzt hier eigentlich? Und was ich aber total toll finde, ist, dass es so ein großes Interesse dort an meiner Arbeit gibt, weil ich eben aus beiden Perspektiven sprechen kann, weil ich in meiner Arbeit versuche, und zwar nicht nur Ost und West, sondern eigentlich so eine Komplexität von Gesellschaft so abzubilden, die sich natürlich zum ersten Mal mit Deutschland beschäftigt hat und was es bedeutet, Ost und West und die verschiedenen Ebenen und die aber auch im ehemaligen Ostblock natürlich auf eine ganz neue Weise anfängt zu sprechen und auch für mich selber irgendwie neu funktioniert. Und das ist jetzt irgendwie so ein total spannender Prozess für mich.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, wie viel Spaß Ihnen das auch macht, auf sich selbst zu schauen. Da ist so eine andere Perspektive als eine, die aus dem Westen kommt zum Beispiel, sicherlich eine ganz spannende Sache. Und dann haben Sie ja noch die Möglichkeit gehabt, einmal in Russland und dann auf der anderen Seite in der Ukraine zugleich Ihre Kunst zu zeigen.
Ja, und das war jetzt wirklich extrem spannend, aber auch schwierig. Also zum einen logistisch, weil das ist ja Krieg und deswegen kann man nicht direkt reisen zwischen Russland und Ukraine. Und ich hatte jetzt diese zwei Projekte zugleich, also in Jekaterinburg und in Kiew. Und das fing dann schon mit dem Reisen an, dass ich immer für eine Woche in dem einen Land war und dann für eine Nacht nach Berlin zurück musste, um dann in das nächste reisen zu können. Und das war aber irgendwie für mich eigentlich auch so körperlich ganz gut zu verstehen, dass da wirklich Krieg ist und dass das nicht einfach so ist, ich reiß da jetzt hin so, sondern nein, das ist ernst und das hat Konsequenzen.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Also Ihre Reisen? Flugzeug nehme ich an.
Flugzeug, ja, genau.
Starke Sicherheitskontrollen.
Ja.
Wie war der Krieg spürbar?
Naja, eben nicht. Eben nur in dieser Tatsache, dass ich zurück nach Deutschland jedes Mal reisen musste, für einen Tag, viermal im Monat so. Und das heißt, eine Sache, die wir eigentlich nicht spüren, die wir irgendwie in der Zeitung lesen, plötzlich zu merken, ah nein, stimmt. Und das meinte ich so ein bisschen mit dem, ich möchte irgendwie die Komplexität der Welt spüren und auch darüber sprechen und auch so verdeutlichen. Und zum einen auch zu merken, okay, nach Russland kommt man ja jetzt auch nicht einfach so, ne? Das heißt, das war jetzt auch durch die große Bemühung der Biennale und so mit dem Visum und dann aber eigentlich eine Woche später in der Ukraine zu sein und zu merken, okay, was bedeutet das denn jetzt? Welche Grenzen überschreite ich gerade als Künstlerin, die gerade sehr, sehr stark und sehr brutal sind? Und was erwächst da auch für mich als Künstlerin für eine Verantwortung, dann über diese Themen zu sprechen? Aha. Und in welcher Weise? Weil in Kiew, das war total spannend, da beim Presserundgang da.
Müssen wir noch kurz erzählen, was Sie dort zeigen? Ne?
Da zeige ich meine Arbeit 2000, die sich mit dem geteilten Deutschland beschäftigt.
Beim Future Generation Art Prize.
Genau, das ist so ein großer internationaler Nachwuchskunstpreis, wo aus der ganzen Welt Künstler eingeladen werden und dann auch nächstes Jahr auf der Venedig-Biennale ausstellen. Und ich zeige da meine Arbeit 2000, die sich mit dem geteilten Deutschland beschäftigt. Und in dem Raum sind dann zwei Wände, die das teilen und mit Teppichen Ost- und Westdeutschland so aufgezeichnet auf dem Boden. Und da ist dann so ein Möbelparcours, durch den man so durchläuft. Und es geht auch noch um die Expo 2000 und die Treuhand. Also es stecken so ganz viele deutschlandspezifische Themen drin. Und als ich die Arbeit dann vorgestellt habe und gesagt habe, ja, hier geht's um die Teilung Deutschlands, war es total krass zu merken, dass das für die Menschen in der Ukraine total in Bezug auf die Ukraine-Krise gelesen wurde. Also das klar, ich konnte da noch so viel erzählen, hier geht es eigentlich um Deutschland, so für dieses Publikum ging es um die Teilung der Ukraine und das habe ich so nicht erwartet. Also so eine intensive Rezeption dieser Arbeit habe ich nur vorher in Korea erlebt, wo diese Arbeit natürlich auch total bezogen wurde. Und ich habe es nicht erwartet, aber ich finde es natürlich total gut, weil darum geht es mir eigentlich auch, wenn ich sage, ich spreche über Deutschland, ich spreche über Themen, von denen ich hoffe, dass sie sich auch in anderen Kontexten transformieren und zu den Menschen in einer Weise sprechen, dass sie auch ihre eigene Situation irgendwie anders diskutieren können. Und ja, aber das hat das Ganze natürlich zu einem extrem intensiven Erlebnis gemacht, wo ich auch das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier gar nicht mehr als Künstlerin unterwegs, sondern irgendwie in einer anderen Funktion. Ich weiß noch nicht genau, welche. Aber
Recherche?
Naja, aber eigentlich eine Recherche, an der alle teilhaben. Und ich glaube, so verstehe ich auch meine Arbeit. Also, dass es nicht auch nur um die fertige Arbeit geht, sondern eigentlich darum, einen Raum zu schaffen, wo Menschen diskutieren können. Also eigentlich ist meine Arbeit neben dieser ganzen skulpturalen Praxis eine totale Kommunikationsarbeit. Weil von der Recherche über das Sammeln der Möbel bis hin zu der Ausstellung und zu der Vermittlung bin ich eigentlich die ganze Zeit im Gespräch mit Menschen und versuche, über die Möbel eigentlich anders über Themen ins Gespräch zu kommen.
Das sind doch alles Collagen, oder? Die Möbel, die Sie hinstellen, das sind Collagen im Raum, die Gespräche sind Collagen, Erfahrungskollagen. Wir haben auch eine akustische Collage hier. Wir haben einen Eindruck von den Klängen, mit denen Sie das, was Sie auf der Ural-Biennale untermalen. Wir lassen uns einfach mal kurz drauf ein und lassen das wirken, ja?
Thank you.
Klangeindrücke aus einer Installation von Henrike Naumann, derzeit zu sehen in Jekaterinburg bei der Ural-Biennale. Was haben Sie hier kollagiert?
Hier hören wir Klänge. Das hat ein Kollege aus Berlin komponiert. Und zwar sind das Aufnahmen aus einer Bombenfabrik in Moskau, gemischt mit Klängen aus einem Sowjet-Synthesizer. Und darüber singt meine Assistenz aus Jekaterinburg, Julia, singt ein Arbeiterlied aus den 50er Jahren aus Jekaterinburg, also damals Sverdlovsk aus der Fabrik. Und das ist eine Liebesgeschichte von einer Frau, die in zwei Männer verliebt ist, einen aus der Schwermetall, einen aus Leichtmetall und sich nicht entscheiden kann. Und mein Kollege hat da einen Song draus gemacht, um eigentlich über diese, ja, verschiedenen Entscheidungen im Leben zu sprechen und eigentlich so den Soundtrack für diese Arbeit gemacht, die sich so sehr mit einem Leben beschäftigt, das so stark von Industrie geprägt ist und wo dann die Frage ist, wie Menschen es schaffen, sich in so einem stark industrialisierten Leben so zurechtzufinden. Und das ist die Arbeit, die ich in Jekaterinburg entwickelt habe und die dort in der Fabrik zu sehen ist, im optisch-mechanischen Werk. Und das war für mich eine ziemliche Herausforderung, weil ich arbeite ja eigentlich mit so Privaträumen, mit Innenräumen, eigentlich schon mit industriellen Produkten, mit Möbeln, aber damit eigentlich, wie Menschen sich das so privat zu eigen machen und personalisieren. Und in der Fabrik, was der Hauptausstellungsort, einer der Hauptausstellungsorte der Biennale war, diese ganze Produktion, das ist sonst nichts, was mich so inspiriert oder interessiert, sondern wo ich sage, da fehlen mir irgendwie diese Rückzugsräume für die Menschen. Und was ich dann aber gemacht habe, war, in diese Fabrik dann ja so eine Art Showroom zu bauen für das, was in dieser Fabrik hergestellt wird. Und aber alles ist ausgedacht. Also man hat Objekte und Möbel und alle wissen, das kann nicht das sein, was hier produziert wird, wo ich auch darauf anspiele, dass ich als Künstlerin, die in so eine russische Fabrik kommt, ja auch nicht so genau weiß, was wird jetzt hier eigentlich gemacht und welche Rolle spiele ich jetzt hier. Aber diese Aufladung der Produkte, das verbinde ich mit dem Schamanismus, der so ganz extrem im Ural praktiziert wird, was mich auch total überrascht hat.
Wie so eine Gegenbewegung auch zu dieser starken Industrialisierung.
Naja, genau. Also aber eigentlich auch was schon immer da war, ne? Weil diese Region wurde erst vor 300 Jahren auch kolonisiert von Russland. Das heißt, diese Naturreligion und in den Bergen und so, das war immer da und das wird auch immer da sein. Das heißt, das orthodoxe Christentum, der Kommunismus, das kam alles dazu, das kam alles drauf. Aber das hat mir so eine junge Mitarbeiterin der Biennale erklärt, so ja, das ist immer da und das wird auch immer da sein. Das ist das Fundament. Und an einem Ort zu sein, wo auch Schamanismus so stark praktiziert wird, das hat auch nochmal was mit mir so gemacht, weil ich habe so gemerkt, okay, hier ist irgendwas. Und auch gar nicht, dass ich jetzt sagen würde, ah, hier sind jetzt irgendwie diese Geister oder diese Spiritualität, sondern eher, wenn man an einem Ort ist, wo alle Menschen nach einem bestimmten System leben und handeln, dann erzeugt das meiner Meinung nach so eine Dynamik, die man nicht leugnen kann. So. Und diesen Schamanismus habe ich dann in diese Installation auch mit reingebracht und eigentlich diese industriellen Objekte, die ich da ausstelle, die haben auch alle so eine Aufladung, so als wäre mit denen irgendwas. Und es geht eigentlich darum, ja, wie man mit diesen Praktiken und mit Schamanismus und Magie und Aberglaube dann in einer industriellen, durchgetakteten Welt, ja, sich so auch so schützen kann, ja.
Heute lebt Henrike Naumann in Berlin. Geboren ist sie in Zwickau. Als Installationskünstlerin, haben wir es gerade schon gehört, war sie zuletzt ganz am Rand, am östlichsten Rand Europas im Ural unterwegs. Und Sie haben auf dieser Reise, Frau Naumann, auch Spuren Ihres Großvaters verfolgt oder gefunden vielleicht. Muss man dazu sagen, das ist der Maler und Grafiker Karl-Heinz Jakob. 1929 in Zwickau geboren, 97 verstorben am 15.8., also kurz vor ihrer Reise, erst war sein Geburtstag. Auf welche Spuren sind Sie da gestoßen? Was ist das für eine Geschichte?
Ja, interessanterweise war ich tatsächlich an diesem 15.8. das erste Mal in Jekaterinburg unterwegs, also am Geburtstag von Karl-Heinz Jakob. Also, und das war meine erste Recherchereise so. Und da habe ich natürlich an ihn gedacht und dachte so, wow, er war in den 70ern, war eben viel in Sibirien unterwegs, in so Künstlerdelegationen. Und irgendwie habe ich diese Verbindung so stark gespürt, weil ich dachte, ah krass, jetzt sehe ich das auch so ein bisschen. Es hat sich natürlich viel verändert seit den 70ern, aber zugleich in Jekaterinburg ist auch viel noch so bewahrt. Also so, das ist jetzt nicht wie in Moskau oder St. Petersburg, so eine westliche russische Stadt, wo man
Meinen Sie jetzt Ästhetik oder Lebensweise?
Eher Ästhetik, also eher so Architektur, also dass man wie in so einer Zeitkapsel plötzlich ist und auch nicht mal wie, hier ist es wie in den 70ern, sondern manchmal ist es auch wie in den 50ern und irgendwie an den Balkonen sind so Hammer und Sichel und in den Museen der sozialistische Realismus. Also es war total spannend, an so einen Ort zu kommen, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich muss nur ein bisschen von der Hauptstraße abbiegen und dann bin ich in der Sowjetunion. Und da habe ich natürlich sehr an die Reisen von meinem Großvater gedacht und mich gefragt, wie das so für ihn war, in Sibirien zu sein. Und aber auch die Verbindung mit der Fabrik, so, weil er als Künstler in der DDR war, wurde ja auch in die Fabrik geschickt, so als Künstler zum Arbeiten. Also mit dem Bitterfelder Weg hat er auch hier in Zwickau so Zeichenzirkel für die Bergarbeiter gemacht. Und eigentlich so diese sozialistische Idee, so die Künstler und Schriftsteller und Arbeiter arbeiten zusammen und müssen die Arbeit des anderen auch verstehen. Und auf so eine interessante Weise habe ich da auch dran gedacht, weil ich als Künstlerin ja jetzt auch in eine Fabrik geschickt wurde. Natürlich ist seitdem sehr viel passiert, aber ich glaube, das finde ich immer spannend. Also auch gerade, wenn ich in Situationen bin, die ich selber noch nicht kenne und auch nicht verstehe und wo ich auch irgendwie niemanden so um Rat fragen kann, das so abzugleichen und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Mit welcher Künstlerdelegation bin ich denn jetzt hier im Ural? Oder was ist denn
jetzt eigentlich meine Lebenswirklichkeit?
Genau. Und in welche Realität begebe ich mich jetzt gerade? Und was kann ich jetzt aus dieser Perspektive heraus Interessantes produzieren?
Ja, da gibt's keinen, der einem raten und erklären kann. Und das Lustige ist, dass es unseren Vorgängergenerationen ja jeweils auch so ging. Ne? Heute können wir da deuten, aber im Grunde haben die auch einfach in ihrer Zeit gelebt und versucht, so wie sie, ohne Hilfe, ohne Rat, dann was zu schaffen.
Und das ist ja dann auch das Interessante. Also wenn man den Bereich begibt, wo man irgendwie weiß, wo es lang geht und in eine Situation kommt, wo man irgendwie erstmal verstehen muss, was passiert hier, was beschäftigt die Leute hier und was kann ich jetzt hier beitragen und eben nicht zu sagen, ich weiß genau, was zu tun ist oder ich weiß genau, wie sich meine Arbeit jetzt hier kunstgeschichtlich herleiten lässt, sondern zu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier gerade mit mir passiert, aber ich möchte das wissen und ich möchte auch andere an dem Prozess teilhaben lassen. Und das ist das Tolle, dass ich dann als Künstlerin eine Arbeit produzieren kann, in der das dann alles drinsteckt. Deswegen, also das muss ich jetzt auch sagen, das war wirklich eine der intensivsten Erfahrungen, die ich überhaupt je als Künstlerin und als Mensch machen konnte. Und wo ich auch merke, dass das ist jetzt ein Beginn von einer Auseinandersetzung, die mich noch länger beschäftigen wird.
Bisher war das ja so, dass es von Ihnen immer hieß, eins der prägendsten Erlebnisse wäre die Entdeckung des NSU gewesen, des nationalsozialistischen Untergrunds. Wir erinnern uns, Zwickau, da gibt es ja auch sehr enge Verbindungen als der Stadt, wo das Wohnhaus gesprengt wurde von Beate Zschäpe, was dann zur Aufdeckung dieses rechtsextremen Terrornetzwerks geführt hat, wenn man es so nennen möchte. Jetzt sagen Sie, gibt es eine neue Prägung und dann gibt es noch eine alte Prägung, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, nämlich die Erfahrungen der 90er Jahre und in welchem Verhältnis das alles zueinander steht. Das heißt von Ihnen, dass Sie, dadurch, dass Sie in Zwickau groß geworden sind und da also mit einer Jugendkultur umgehen mussten, die von Rechtsextremismus zunehmend geprägt wurde, dass Sie dadurch auch die Spur gebracht worden sind, auf der Sie sich heute immer noch befinden. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, also ich wenn ich so überlege, genau, also die Enttarnung des NSU 2011, das war auf jeden Fall so der zündende Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich will mit meiner Arbeit was Sinnvolles machen und ich will auch verstehen, was hier los ist, was in Zwickau los ist, was in Sachsen los ist und damit das, was ich mache, diese Arbeit, die mein Handwerk ist, nutzen, um Dinge nachzubauen und zu verstehen oder auch zu problematisieren. Und das heißt, so die Enttarnung des NSU steht irgendwie so am Anfang von meinem Verständnis als Kunst, als was diese Räume schaffen kann, in denen auch sich so, naja, wie so Blitzableiter so Dinge so in die Luft gehen können oder, na, das sind so ungelenke Sprachbilder, aber im Prinzip ja so.
Sie können
so.
Ja ins Konkrete gehen, von den Metaphern weg. Ich erinnere mich, als ich damals da war, da haben Sie 2 Jahre nach dieser Aufdeckung des NSU, 2013 vielleicht, da hat der Verein der Freunde aktueller Kunst in Zwickau Sie eingeladen. Und dann haben Sie dort in Zwickau eine Installation gemacht, die mich sehr verwirrt hat, weil wie gesagt, da standen so Billigschrankwände und dann war da irgendwie so eine Reichsflagge mit Mickey Maus davor und ich fand das alles sehr hässlich und sehr abschreckend und erinnere mich noch an den Namen Odin, der an die Wand irgendwie so auf Kniehöhe an kleinen Kinderstühlchen oder sowas da angebracht war oder Garderobenhaken. Und ich dachte, wo will uns diese Künstlerin jetzt hinführen? Glauben Sie, dass ein Glas-Couch-Tisch Ausdruck einer faschistischen Ideologie sein kann?
Es ist halt spannend, ne, weil die Arbeiten sind jetzt ja auch schon fast 10 Jahre alt. Das heißt, ich gucke mir die jetzt auch wieder neu an und merke so krass, ja, stimmt, ich habe da total so wie aus tiefster Seele so geschrien, um zu sagen, guckt, was hier passiert, ne? Also eigentlich so die drastischsten auch Bilder und Ästhetiken gewählt, um zu zeigen, was bei mir gerade innen abläuft und was ich gerade sehe, was gesamtgesellschaftlich in Sachsen passiert, wo dann in den Jahren darauf ist, auch immer mehr irgendwie so ein anerkanntes Problem wurde oder so und ich gemerkt habe so, okay, ich muss jetzt nicht mehr so schreien, so um über diese Themen zu sprechen, aber es war für mich total wichtig, diese Sprache zu finden und auch diese ästhetische Sprache, um über das zu sprechen, was mit Worten auch gar nicht so leicht war oder wo ich gemerkt habe, so, ich weiß gar nicht, wie soll ich das vermitteln, so, was ich hier sehe, sondern ich als Künstlerin möchte eine Sprache finden, um über diese Abgründe zu sprechen.
Welche Abgründe?
Was es bedeutet, wenn man um sich rumblickt und merkt, so, wow, hier gibt's ein Problem und das Problem ist Faschismus. Und das ist aber auch nicht seit den 90ern da oder seit der DDR, sondern es geht viel weiter zurück und eigentlich ist das so ein Graben, ein immer tieferes Graben, durch das ich mich in den letzten 10 Jahren so durchgearbeitet habe, weil ich habe irgendwie mit dem NSU angefangen, also quasi damals im Jetzt, mich in die 90er zurückgearbeitet, um zu verstehen, wo kommt der NSU her. Dann habe ich weitergegraben in die DDR, habe nach den, ja, eigentlich nach dem Rassismus in der DDR und wie dieses Problem ja dann auch da schon da war. Und jetzt mit der Arbeit im Kunsthaus Dahlem, einstürzende Reichsbauten, die auch noch zu sehen ist bis Ende November, direkt mit den Möbeln des Dritten Reichs, also eigentlich damit, wie die Ideologie des Dritten Reichs eigentlich uns bis heute begleitet. So. Und durch die internationalen Projekte, über die ich mit Savi in Berlin und Bonaventure Ndikung, den Kurator, auch auf Haiti und im Kongo unterwegs war, eigentlich so die Kolonialgeschichte. Also ich habe das Gefühl, immer tiefer zu graben und immer mehr zu merken, wie weit Dinge sich auch so zurückverfolgen lassen und es nicht so eine einfache Erklärung ist zu sagen, in den 90ern kam der Westen in den Osten und dann wurden alle Neonazis so, sondern es ist halt so extrem viel komplizierter und hat auch extrem viel mit uns allen zu tun. Und ich glaube, deswegen arbeite ich auch mit diesen Möbeln und mit diesen Alltagsobjekten, damit diese Themen nicht sind, was wir alle von uns fernhalten können, sondern zu sagen, nein, ja, ich kenne diesen Stuhl. Deswegen, ich bin Teil dieser Gesellschaft, in der das passiert. Das heißt, irgendwie hat das auch was mit mir zu tun und ich kann mich da nicht rausnehmen. Ja.
Sie hören MDR Kultur. Ende September war die in Zwickau geborene und in Berlin lebende Installationskünstlerin Henrike Naumann in Jekaterinburg bei der Uralbiennale. Ist dort sie gerade mit 2 Arbeiten zu sehen. In Kiew stellt sie aus, in der Ukraine. Und in Berlin im Kunsthaus Dahlem ist seit August und noch bis zum 28. November die Ausstellung Einstürzende Reichsbauten zu sehen. Und heute ist sie hier bei uns.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Meine Großeltern sind mir sehr wichtig. Also mein Großvater als Maler in der DDR und meine Großmutter als Schaufensterdekorateurin bei der HO in der DDR. Und an die beiden denke ich eigentlich oft in meiner Arbeit und auch so in meinem Leben. Also zum einen, weil ich so eng mit denen aufgewachsen bin, aber auch, weil da so verschiedene Lebens, Wege drin stecken. Also mein Großvater, der dann Künstler geworden ist, und meine Großmutter, die eigentlich auch Künstlerin werden wollte und dann aber so zurückgesteckt hat, um die Karriere des Mannes zu unterstützen, und dann ja Schaufensterdekorateurin war und mir so ja so ganz viel so handwerklich so mit auf den Weg gegeben hat. Also zum einen die Entscheidung für so einen Beruf und für so ein Leben, aber auch für Familie, so das beschäftigt mich sehr. Ja, deswegen, ja, so ein bisschen befrage ich die auch immer so, so innerlich. Und es hilft mir auch irgendwie, jetzt wo ich auch Künstlerin bin und auch, ja, irgendwie so mit dem Goethe-Institut eingeladen bin und so. Was heißt das jetzt? Heißt das, bin ich auch Staatskünstlerin? Und wie ist mein Verhältnis zum Staat? Es hilft mir irgendwie, ja, auch immer so wieder so einen Außenblick auf meine Position jetzt zu werfen und nichts einfach als gegeben und normal zu empfinden, sondern immer wieder zu hinterfragen, was mache ich hier eigentlich?
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben, heißt es als nächstes im Fragebogen?
Ja, also was mich halt so an die Kunst rangeführt hat, war eben ja die viel Zeit, die ich mit meinen Großeltern verbracht habe. Mein Großvater hatte auch ein Atelier zu Hause, in dem ich immer so Papier mir nehmen durfte und dann Mickey-Mäuse malen, was er nicht so toll fand, aber ja.
Mickey-Mäuse waren es damals, ja?
Ja, genau. und ja, das tut mir auch leid, dass er so früh verstorben ist, schon 97, dass ich ihn dann auch gar nicht mehr fragen konnte, was jetzt das Problem mit den Mickey-Mäusen war, ob das ein politisches oder ein ästhetisches war.
Da waren Sie 13.
Genau. Also erst, er ist leider gestorben, so bevor ich richtig die Fragen parat hätte, die ich ihm auch gerne gestellt hätte.
Und die Großmutter?
Hätte. Die ist vor 3 Jahren gestorben, 2018. Und das war sehr schwer. Und aber gleichzeitig war sie auch sehr alt und wir hatten viel Zeit zusammen. Und ich habe dann das zum Anlass genommen, auch eine Arbeit zu machen, wo ich mich mit den beiden beschäftigt habe. DDR Noir, da habe ich die Werke von meinem Großvater vom Dachboden geholt und integriert in meine Möbellandschaften und aber auch die Arbeit meiner Großmutter, also dieses Schaufensterdekoration und die Arbeit mit Textilien zu so einer Arbeitsweise verwoben, wo ich nach dem Nachwirken der DDR-Kunst jetzt heute in der Kunstgeschichte gefragt habe, aber auch nach den ganzen unsichtbaren Kunstgeschichten von Partnerinnen, die sich zurückgenommen haben oder die man nicht kennt oder die eben auch im Handwerk eine andere Ausdrucksmöglichkeit gefunden haben. Und als Kind war ich dann in dem Zeichenzirkel, den mein Großvater mit begründet hat. Der war dann nicht mehr VEB Steinkohle Martin Hob, sondern der war dann in der Galerie am Domhof in Zwickau.
Aber eigentlich der Bitterfelder Weg Zeichenzirkel.
Also genau, also dieser Bitterfelder Weg, das war ja eben dieses Konzept, die Arbeiter, also Arbeiter und Künstler zusammenzubringen. Und das ist mir jetzt erst so richtig bewusst geworden, dass ich eigentlich so quasi ein Nachfahre dieses Konzepts Bitterfelder Weg bin, weil ich als Kind in diesem Zeichenzirkel war, der aus diesem Ansatz hervorgegangen ist. Und da dann eigentlich in so einer Gruppe mit Künstlern aller Generationen wir so gezeichnet haben und dadurch eigentlich so meine ersten Kunsterfahrungen gesammelt habe. Ja.
Das ist schon keine Abschweifung mehr, was wir jetzt hier gerade machen vom Fragebogen, sondern das ist eigentlich schon wieder eine eigene Straße. Ich mache mal eine Riesenkurve und führe uns zur letzten Fragebogenfrage zurück, damit wir dann weitermachen können, wo wir gerade standen. Und die lautet, was ist schwerer, anfangen oder aufhören?
Aufhören, offensichtlich.
Sie haben gerade erzählt, Sie haben die Spuren der DDR-Kunst in der Kunstgeschichte dann auch verfolgt. Hat das Ihre Arbeit verändert?
Es hat den Blick auf meine Arbeit verändert. Also ich glaube, zuerst war es dadurch, dass ich immer so einen DDR-Künstler vor Augen hatte, war das immer mein Künstlerbild. Also der sitzt rauchend im Atelier und malt Bilder und so. Und ich habe mich da nie gesehen. Ich habe ja auch Bühnen- und Kostümbild für Theater studiert und dann Szenografie für Film und habe dann angefangen, diese Videoinstallationen zu machen 2012. Und aber dann irgendwann zu merken, ach stimmt, das ist ja jetzt auch Kunst, so wie das, was der Opa gemacht hat, so. Und aber mit anderen Mitteln und mit einer anderen Sprache. Ja, und mich mit der DDR-Kunst zu beschäftigen, das öffnet mir eigentlich den Blick darauf, so wie fragil das eigentlich ist, dass wir jetzt gerade um diese Möbel drum herum stehen und uns alle einig sind, das ist Kunst, weil das kann sich auch wieder ändern. Und das heißt, so diese, ja, wie Kunst in verschiedenen politischen Systemen unterschiedlich gelesen und bewertet und entwertet und aufgewertet wird, das ist mir total hängen geblieben und ich glaube, deswegen fällt es mir auch schwer, Kunst einfach nur als so ein Wertobjekt zu sehen oder als so eine teure Skulptur, die ich schaffe, sondern für mich sind das halt wie Werkzeuge, mit denen ich Diskussionen ermöglichen möchte. Und
die kollagierte Erinnerung, die wir vorhin schon kurz hatten.
Definitiv, ja.
Es gibt ja gerade so in Ihrer Generation und jünger eine ganze Reihe von Menschen, die sich sehr damit beschäftigen, wie das politische System der DDR eigentlich noch in ihre Biografien reinwirkt. Da gibt es zum Beispiel dieses Buch von Johannes Nichelmann, Nachwendekinder. Er sagt, es gibt so ein großes Schweigen über das, was in der DDR die Lebensrealität unserer Familien war. Und wir müssen da jetzt ran und müssen uns damit auseinandersetzen. Und Sie sind auch gerade Teil von so einer Porträtreihe, die jetzt in der Mediathek auch zu sehen ist, East Side Stories, wo wir verschiedene Menschen aus Ihrer Generation auch befragen zu dieser, genau dieser Frage, was ist das eigentlich, gibt es da eine Ostidentität noch? Und da gibt es Menschen, die sagen, ja klar, und da bin ich auch stolz drauf. Und mich interessiert, wie beantworten Sie die Frage nach der Ostidentität?
Naja, ich benutze eigentlich diese Ostidentität oder auch meine Biografie eigentlich so ein bisschen als Provokation, um über diese Themen ins Gespräch zu kommen. Also zum Beispiel schreibe ich in meinem, wenn jetzt so ein Katalog gedruckt wird oder eine Ausstellungswebseite und dann wird die Biografie, der Steckbrief verlangt, schreibe ich eigentlich immer 1984 geboren in der DDR. Und da gehen dann schon manchmal die ersten Diskussionen los, so, ja, nee, das schreibt man doch jetzt nicht mehr, man schreibt doch BRD. Und dann sage ich, ja, aber ich wurde ja in der DDR geboren, das ist halt so. Und den Staat gibt's jetzt nicht mehr, aber den rückwirkend als BRD zu bezeichnen, wäre ja irgendwie
Und was
komisch.
Bedeutet Ihnen das?
Na, für mich ist es eigentlich ein Versuch, darauf hinzudeuten, dass sich Geschichte nicht nachträglich umerzählen lässt. Das will ich eigentlich nicht. Also ich möchte... Ich habe diese DDR-Geburtsurkunde, ich habe den DDR-Impfpass, den ich jetzt auch gerade immer wieder dabei habe. Und das heißt so, ja, und die DDR gibt's nicht mehr und das ist auch okay, aber die gab's mal. Und mit so einer kleinen Fußnote oder mit so einem kleinen Bestehen auf diese drei Buchstaben kann man eigentlich dann auch schon so die richtigen Diskussionen starten. So.
Martin Kohlstedt war letzte Woche hier und hat darüber auch nachgedacht in dieser Sendung und sagte dann, er stellt an sich fest, dass er eben eher so eine Mentalität hat, die eher zum Kollektiv neigt als zur Einzelleistung. Und ja, würden Sie auch sagen, dass Sie so an sich Charakterzüge feststellen, die Sie auf die Sozialisierung, die Sie in Zwickau erfahren haben, die eben geprägt ist von der Vorgeschichte und dem politischen System zurückzuführen?
Ja, ich glaube, es ist total wichtig, daran zu denken, dass wenn man junge Künstlerinnen befragt dazu, was hat das denn jetzt noch mit euch zu tun, dass die Familie halt auch eine große Rolle spielt und die Eltern und Großeltern und was man so mitbekommt.
Ja.
Und diese...
Gar nicht so sehr das eigene Erleben, sondern die Geschichten, die die Eltern und Großeltern erzählen.
Naja, und auch wie sie uns die Welt zeigen. Aha. Und wie sie die verstehen und wie sie die Gemeinschaft verstehen und den Einzelnen in der Gesellschaft. Und das ist schon was, wo ich sage, so ja, da so eine Solidarität, die ich mir jetzt auch wünschen würde und oder auch eine Vorstellung davon, dass die Gesellschaft auch anders gedacht werden könnte. Und ich glaube, deswegen ist es mir auch so wichtig, immer wieder mit diesem Osthammer zu kommen. Nicht, weil ich jetzt sage, das ist die Identität oder meine Identität, sondern zu sagen, so ja, Gesellschaft kann auf verschiedene Weise gedacht werden.
Sie sind ja da auch Zeugin geworden von Menschen, die genau dieser Meinung waren. Wir treffen uns jetzt an dem Wochenende, wo es 32 Jahre her ist, dass in Leipzig 70.000 Menschen auf der Straße waren. Also diese Emanzipation, die da stattgefunden hat, die könnte ja dann für Sie auch bestärkend sein, prägend gewesen sein.
Ja, es ist halt immer vielschichtig. Und das definiert vielleicht auch so ein bisschen mein Verhältnis zum Osten sozusagen. Zum einen so eine Sehnsucht nach Bewegungen und nach einer anderen Gesellschaft und nach Menschen, die sich daran erinnern, dass man das auch anders machen könnte. Und gleichzeitig aber auch natürlich ist Sachsen ja auch in gewisser Weise so eine Avantgarde, was so das Wählen rechtsextremer Parteien angeht. Das heißt so es ist halt so beides. So ich habe so Wünsche und vielleicht auch dann manchmal Projektionen, was für eine Gesellschaft oder was für Konzepte aus dem Osten kommen könnten, so und gleichzeitig aber auch so, was alles nicht funktioniert mir, ja. Und aber ich glaube, die, was das doch alles so Komplexes ist, vereinigt, ist halt der Glaube daran oder die Überzeugung, dass Dinge anders sein könnten. Und positiv wie negativ, ja, es ist kompliziert, ja.
Henrike Naumann, wir haben noch genau eine Minute in dieser Sendung und ich habe noch so viele Fragen, aber eine stelle ich noch, und zwar, wie glauben Sie, wird das Ihre Arbeit beeinflussen, die jüngeren Erfahrungen, jetzt ganz am Ostrand Europas gewesen zu sein, diese Entdeckung, die Sie über den Großvater gemacht haben?
Naja, ich merke, dass es mich jetzt so als nächsten Schritt für meine Arbeit total interessiert, ganz konkret in die Länder des ehemaligen Ostblocks zu reisen und zu gucken, was ist da jetzt los, was ist eigentlich jetzt im Postsozialismus und auch dann wieder die Geschichte im Osten Deutschlands auch wieder mehr als auch eine postsozialistische zu begreifen und zu sagen, ja, das gibt es da Dinge, die ich irgendwie neu lernen und verstehen kann und auch, ja, Erzählungen, die ich irgendwie in den Ostblock mitbringen kann aus dem Westen, die dann irgendwie vielleicht auch zu einem spannenden, solidarischen, über irgendwie die Vorstellung vom Osten Deutschland hinausgehenden Konzept für eine solidarischere Welt.
Danke, dass Sie bei uns waren. Einstürzende Reichsbauten, die aktuelle Schau, die in Deutschland zu sehen ist, von Henrike Naumann im Kunsthaus Dahlem, aktuell noch bis November für alle, die sich jetzt interessieren. MDR Kultur trifft und die Künstlerin können Sie sich auch anschauen. Es gibt ein Porträt von Henrike Naumann in der Reihe East Side Stories, Standpunkte einer Generation, zu finden in der MDR und der ARD Mediathek. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Ellen Schweder. Ich danke Ihnen auch fürs Zuhören. Und hier noch der Hinweis auf die kommende Woche. Da wird die Schriftstellerin und Kulturjournalistin Annette Gröschner zu Gast bei uns sein. Gleich zwei Auszeichnungen erhielt die in Magdeburg Geborene zuletzt. Den Großen Kunstpreis Berlin von der Akademie der Künste verliehen und den Klopstockpreis 2021. Über sie und ihr Werk, das Sie dann kennenlernen können, werden wir sprechen in einer Woche an dieser Stelle bei MDR Kultur trifft.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.